NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Zunächst wünschen wir vom Team der Redezeit Ihnen allen ein gutes Jahr 2017. Friedlich soll es sein, für Sie gesund und glücklich und natürlich auch kommunikativ. Denn miteinander reden, das hilft ja vielfach, Konflikte zu lösen oder wenigstens zu erklären und darüber dann vielleicht zu lösen. Und heute fragen wir Brexit, Trump, Le Pen, was wird 2017 aus Europa? Die Telefonnummer zum Mitreden, die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden, mitdiskutieren und mit dabei sein, ist auch im Jahr 2017 die 08000 44 17 77 08000 44 17 77. Brexit, Trump, Le Pen. Was wird 2017 aus Europa? Die EU steckt ohne Frage in der gefühlt schwersten Krise ihrer Geschichte. Die Briten haben sich 2016, also im vergangenen Jahr, zu einem Brexit entschieden. In diesem Jahr stehen jetzt Wahlen in Frankreich und den Niederlanden an, in denen die Populisten gute Chancen haben, an die Macht zu kommen. Und auch in Deutschland gibt es ja da erste Tendenzen. Was bedeutet das eigentlich für Europa? Ist das politische Projekt noch zu retten oder wird die EU 2017 möglicherweise sogar zusammenbrechen?
Als Gemeinschaft wird es nicht zusammenbrechen, aber es wird sich nicht erweitern. Also das heißt, es wird sowas wie Beitrittsländer, zum Beispiel wie die Türkei oder halt andere Länder.
Es muss immer mehr Integration sein, so schnell wie möglich. Und man hat eigentlich Zeit. Also sie lernen lieber langsam und das alles richtig machen, statt überhastet.
Europa ist unser Projekt. Wir sollten daran festhalten. Ich glaube, dass man manches ändern muss, aber dass man nicht vergessen sollte, zumindest einen Kern Europa zu erhalten.
Die Hoffnung und eigentlich auch begründete Aussicht, dass das europäische Projekt noch nicht gestorben ist. Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Man könnte hinzufügen, und des Friedens. Das ist ein Projekt, das noch nicht vollendet ist.
Ich halte nicht viel von Europa eigentlich, weil man doch noch anmerkt, dass die Staaten selbst ihre Souveränität größtenteils behalten wollen.
Ich befürchte, dass rechte Bewegungen und auch rechte Parteien, dass die noch mehr Zulauf haben werden.
Also man kann nur hoffen, dass sich die Entwicklung nicht fortsetzt, dass das Europa sich weiter spaltet.
Das ist einfach ganz wichtig, dass es ein Gefühl gibt von, wir sind nicht nur Deutsch, dass es halt ein Gefühl gibt von, wir sind nicht nur Nation, sondern wir sind auch Europäer.
Die Redezeit, die erste Redezeit des Jahres 2017, heute zum Thema Brexit, Trump, Le Pen. Was wird 2017 aus Europa? Diese Frage stellen wir ja fast jährlich mittlerweile, weil wir immer wieder Sorgen haben müssen, dass dieses wirklich ja gut gedachte Projekt in der Realität sich nicht fortentwickelt, vielleicht sogar rückentwickelt und vielleicht sogar scheitern könnte. Das waren erste Meinungen, die hat Kira Meyer gesammelt. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier ist nochmal die kostenlose Telefonnummer, ist die 08000 44 17 77. 08000 44 17 77. Wir wollen das heute mit Ihnen ausführlich bereden in der Redezeit hier bei NDR Info. Livia Bremmel ist stellvertretende Landesvorsitzende der JEF, der Jungen Europäischen Föderalisten. Schönen guten Abend, Frau Bremmel.
Guten Abend.
Ja, Sie sind jung und überzeugt von Europa und trotzdem steht dieses Projekt, wie wir gerade auch in der Umfrage gehört haben, ja offensichtlich vor einer schweren Krise, wenn nicht sogar vor einem Scheitern. Haben Sie das Gefühl, dass gerade die jungen Menschen in Europa mehr tun müssten, damit dieses Projekt eben vorangeht? Denn die haben ja gerade in den letzten Jahren wahrscheinlich wie selbstverständlich davon profitiert.
Ich glaube, dass gerade die jungen Menschen diejenigen sind, die jetzt Europa voranbringen müssen und die auch da die besten Chancen haben, neue Ideen dafür zu entwickeln, wie Europa künftig aussehen soll. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung erst eine aktuelle Umfrage gelesen, dass immerhin fast 60% der 18- bis 29-jährigen jungen Deutschen großes bis sehr großes Vertrauen sogar an die Europäische Union haben. Das hat selbst mich überrascht, muss ich gestehen. Ja. Aber mir auch Hoffnung gemacht. Und es gibt, glaube ich, viele junge Menschen, die sich engagieren. Also zum Beispiel eben bei uns auch, bei der JEF in Europa sind wir über 25.000, in Deutschland fast 5.000, hier in Hamburg zum Beispiel um die 100 Mitglieder. Und es gibt auch viele andere junge Menschen, die sich indirekt für Europa engagieren, vielleicht für ein ganz konkretes Projekt oder ein ganz spezielles Thema, das indirekt auf irgendeine Weise beim Aufbau der europäischen Gemeinschaft, Gesellschaft hilft. Mhm.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Jugend, weil sie so interessiert ist an Europa, sich auch dafür einsetzen würde? Oder lassen die sich von den Entwicklungen überrumpeln, mitreißen und irgendwann gibt es Europa in der Form, wie wir es kennen, nicht mehr, weil keiner richtig aufgepasst hat?
Ich glaube, dass die jungen Leute in meinem Alter auch, dass sie sehr politisch denken und auch sehr wachsam verfolgen, wie die politische Entwicklung ist. Aber das Engagement, dann aufzustehen und was zu machen, das ist sicher schwer, was auch, glaube ich, was viele verschiedene Gründe hat. Zum einen kommt ja auch Europa-Begeisterung meistens nicht aus dem Nichts und auch ein guter Politikunterricht in der Schule reicht da meist nicht aus, sondern die Leute haben irgendeine prägende Erfahrung gemacht mit Europa, waren im Ausland, haben an einem Austausch teilgenommen. Das heißt, Menschen, die Europa begeistert werden, sind oft Menschen, die sehr mobil sind schon von sich aus. Das heißt, die wechseln eben auch oft den Wohnsitz fürs Studium oder sonst wie. Und das macht es natürlich auch schwer, ein Engagement kontinuierlich weiterzuführen. Wenn man also Strukturen wie zum Beispiel Wir sind ein Verein, wenn man das aufbauen will, zumindest im Mindestmaß braucht man das, um auch aktive, also Veranstaltungen zu organisieren, dann ist schon wichtig, dass man über längere Zeit sich kennt, einander vertraut. Das ist schwer, wenn Menschen so häufig den Lebensmittelpunkt auch wechseln. Und da gibt es sicherlich auch ein paar, kann man noch was machen, ja.
Aber so einen Lebensmittelpunkt innerhalb Europas zu wechseln, mal eben über die Grenzen zu ziehen, das war ja viele Jahrzehnte gar nicht möglich, viele Jahrhunderte gar nicht möglich, gar nicht denkbar. Professor Friedhelm Hengsbach ist Jesuit, Wirtschaftswissenschaftler und Sozialethiker am Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Guten Abend, Herr Professor Hengsbach.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Sie haben ja Europa nun sozusagen von Beginn an verfolgen können. Haben Sie das Gefühl, dass wir vieles zu selbstverständlich genommen haben in den vergangenen Jahren und dass die EU sozusagen eigentlich einen guten Anstieg gehabt hat. Das ist ja ein Friedensobjekt auch, ein Friedensprojekt gewesen, das viele damals nach dem Krieg auch haben wollten. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es wieder rückläufig ist. Ist das so, dass man den Zenit überschritten hat, was Europa angeht?
Also was wir jetzt erleben, ist sicher zum Teil die Folge eines Wetterwechsels, der in den 80er Jahren in Europa begonnen hat. Es fing ja mal an mit Bekenntnis, nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur, nie wieder Kapitalismus. Und in den 80er Jahren hat es eben eine neue Orientierung in der öffentlichen Meinung, also auch vor allem in der Wirtschaftswissenschaft gegeben. Der Markt ist wichtiger als der Staat. Das Private ist wichtiger als die öffentlichen Aufgaben, also die Infrastruktur oder Schule und Bildung oder soziale Dienste und dergleichen mehr. Und dass die Finanzwelt wichtiger ist als die Realwirtschaft. Das sind drei, würde ich mal sagen, so Glaubenssätze der 80er Jahre gewesen, die sich verbreitet haben. Also ein marktradikales Erbe, an dem die Europäische Union jetzt krankt, sowohl was den Binnenmarkt angeht, was die Währungsunion angeht und schließlich die sozialen Verwerfungen. Das ist, denke ich mal, der Grund. Und die Fliehkräfte zwischen den nationalen Bewegungen auf der einen Seite, auch den Staaten, den Mitgliedstaaten auf der einen Seite und der supranationalen Behörde, die eben halt in Brüssel oder im Parlament, also in der Kommission, im Parlament und im Europäischen Rat sich versammelt hat. Und diese beiden Grundstrukturen, diese sozialen Verwerfungen, sowohl innerhalb der einzelnen Länder, in Deutschland ist das ja auch deutlich, als auch innerhalb der verschiedenen, des gesamten europäischen Raumes der verschiedenen Mitgliedsländer, Osteuropa, Südeuropa, Nordeuropa beispielsweise, dass diese Konflikte, die spitzen sich zu einem ganzen Krisenbündel. Und so schön es ist, und ich bin auch ganz fasziniert von dem, was Frau Bremmel eben gesagt hat, dass Jugendliche und auch gerade ihre Gruppierung, die jungen europäischen Föderalisten, dass sie sich so engagiert und also wirklich so begeistert direkt für Europa einsetzen, finde ich fantastisch. Und es ist, also ich kriege richtig Mut dabei, mich auch für Europa wieder nicht stärker noch mehr einzusetzen, als ich das jetzt schon tue. Aber ich sehe auch, es braucht eine Bewegung, es braucht Gegenmacht gegen diese Elite oder gegen diesen Club derer, die gegenwärtig praktisch meinen, sie könnten bestimmen, was in Europa läuft.
Sind aus Ihrer Sicht falsche finanzielle Weichen gestellt worden?
Zweifellos. Die Währungsunion ist eine Fehlkonstruktion, weil sie im Grunde die europäische Einigungsbewegung an zwei Stellgrößen festmacht. Auf der einen Seite die Verschuldung der Staaten. Warum muss denn praktisch die Privatwirtschaft mehr Einkommen, mehr Vermögen haben als all das, was für öffentliche Aufgaben notwendig ist? Das sind Vorentscheidungen, die müsste man zunächst einmal zurücknehmen. Auch die Austeritätspolitik, die schwarze Null und die Schuldenbremsen. Das sind ja alle Vorentscheidungen, die den Staat möglichst klein halten und die Privatwirtschaft oder überhaupt die privaten Vermögen und Einkommen hochhalten. Das ist das eine. Und das andere, dass praktisch ausschließlich die Geldwertstabilität oder die Stabilisierung der Finanzmärkte das entscheidende Kriterium ist, dass die Europäische Zentralbank und eben halt auch der Stabilitätspakt zum Thema gemacht haben. Also es geht gar nicht um Soziales, es geht auch gar nicht darum, dass der Staat entsprechende Steuereinnahmen hat. Es geht nicht darum, dass die verschiedenen unterschiedlichen Lebenslagen in den einzelnen Mitgliedsländern ausgeglichen werden, sondern es geht nur darum, dass also entweder das Preisniveau, das Niveau der Güterpreise stabil ist oder die Finanzstabilität erreicht wird. Und es geht darum, dass die Staaten möglichst arm sind und die Privaten möglichst reich.
Wir haben E-Mails bekommen von vielen Hörerinnen und Hörern, die in dieselbe Richtung gehen. Thomas Stoll zum Beispiel aus Underloh schreibt, meine Hoffnung ist, dass sich diese Utopie eines Bundesstaates EU, welches sich nur als undemokratisches, ständig Verträge missachtendes, milliardenverschlingendes Monster erweist, zurückentwickelt wird zu einer vernünftigen EWG, also zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Janno Vogt aus Hamburg schreibt, ich nehme wahr, dass die Ressentiments erst mit der Euro-Krise sehr stark angestiegen sind. Davor hat man gegen Brüssel zwar gemurrt, aber jetzt ist die EU absolut im Krisenmodus. Vielleicht sollte man an die Weggabelung des Euros zurückgehen und überlegen, ob der Euro oder seine Umsetzung so richtig war. Nun, zurzeit ist Nordeuropa der Gläubiger des Südens geworden. Wenn man einem Freund viel Geld leiht, dann ist er nicht mehr ein Freund, sondern ein Schuldner. Wenn man es übrig hat, sollte man das Geld an den Freund schenken. Und wenn man es nicht übrig hat, dann muss man seinem Freund sagen, sorry, ich kann dir kein Geld leihen. Die Erfahrung zeigt, dass das Essen am Familientisch ganz anders schmeckt, wenn Gläubiger und Schuldner in der Familie sind. So ist es in Europa. Das Klima ist vergiftet. Die Meinung von Janno Vogt. Und in die ähnliche Richtung geht Ralf Hicks aus Oldenburg. Die Währungsunion ist gescheitert. Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass man Euro-Kritiker als Populisten diffamiert. Wenn sich die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften nicht mehr in der Parität ihrer Währungen zueinander widerspiegeln kann, dann passiert genau das, was die letzten Jahre in Irland und Griechenland passiert ist. Sicher verdanken wir der Einheit Europas mehr als 70 Jahre Frieden, aber ein Europa als Wirtschaftsgemeinschaft hätte auch genügt und dasselbe bewirkt. Sonst sind erste Meinungen, die uns per Mail erreicht. Und am Telefon ist jetzt Klaus Manal aus Ebersdorf bei Bremen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Manal, Ihre Meinung zum Thema Europa 2017.
Also Sie haben schon eine ganze Menge dazu gesagt und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache mal einen Einstieg. Als der Euro eingeführt wurde, ich bin Bankkaufmann, ich habe sehr wohlhabende Kunden zur damaligen Zeit, 99, 2000, 2001 beraten, hatte unter anderem einen Kunden aus Italien, den habe ich gefragt, sagen Sie, Herr Doktor, wie ist Ihre Meinung zu Europa? Und da hat er wörtlich zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, Herr Manal, wir müssen dabei sein, wir wollen nicht das Armenhaus Europas werden. Und wenn Sie sich damals die Inflationsraten angesehen haben und wenn Sie sich damals die Zinsen für erstklassige Staatsanleihen angesehen haben, die lagen alle so im Schnitt irgendwo zwischen 12% und 14%. Die Preissteigerungsraten, Inflation lag irgendwo Richtung 7-8%. Und dann ist ein Wunder passiert. Innerhalb von 2 bis 3 Jahren haben dann genau diese Länder, Spanien, Portugal, Italien, die Konvergenzkriterien erfüllt. Das ist also ganz massiv. Man kann sich die Charts angucken, zusammen und runtergeprügelt worden. Das ist das, was Herr Professor Hengsbach so angedeutet hat. Und damals haben alle gewusst, dass die Griechen nicht die Wahrheit gesagt haben. Es haben alle gewusst, dass Italien Verbank spielt. Sie haben gewusst, dass auch andere schwache Staaten dabei waren. Aber es war der politische Wille, diesen Euro einzuführen und diese Länder dabei zu haben. Das ist damals so passiert. Ob man das heute auflösen kann, ob man das zurückentwickeln kann, wieder an die alten EWG-Zeiten, an die ich mich noch erinnern kann. Ich bin 62 Jahre alt, 54 geboren, habe das durchaus in den 60ern mitbekommen. Das glaube ich nicht. Ich denke aber, dass wir durch den Euro sehr viel gewonnen haben. Das gilt vor allen Dingen für die Deutschen, gerade für uns Deutschen. Wir profitieren mit Nullzinsen. Im Gegenteil, der deutsche Staat hat Minuszinsen sogar. Er kriegt Geld dazu, wenn er Geld annimmt und im Grunde genommen muss nichts dafür zahlen und im Grunde genommen sind wir ziemlich massive Profiteure und es würde uns und es steht uns gut zu Gesichte, alles dafür zu tun, dass dieses Modell Europa weitergeht. Es ist sicherlich in Teilen etwas schnell gegangen und ob das der richtige Weg war, das mag ich nicht beurteilen, aber ich denke, es war schon eine verdammte Geschwindigkeit, die an den Tag gelegt wurde, aber sie war auch den Umständen geschuldet, die nach 1990 eingetreten sind und die dann in die Entwicklung gingen, dass die EU, dass die Sowjetunion sich aufgelöst hat und was da alles nachher passiert ist.
Wie ist denn Ihre Prognose für 2017, was die EU angeht?
Also ich habe ja geschrieben in meiner Mail, dass, das kann ich nur bestätigen oder betonen, ich glaube, dass wir aus dem Brexit etwas lernen müssen. Und ich hoffe, dass Rest Europa lernt, dass im Brexit etwas passiert ist in England. Wenn ich die Auswertungen, die danach gefahren wurden, leider zu spät richtig verfolgt habe, war es so, dass die ältere Generation, der ich ja auch angehöre, also die über 60-Jährigen, die über 65-Jährigen, für den Brexit waren, weil sie der Meinung sind, dass Europa ihnen geschadet hat. Und gerade die jungen Leute haben anscheinend geglaubt, weil die Prognosen ja etwas anders waren, ach, wir müssen da gar nicht hingehen, wir bleiben mal zu Hause. Und das waren ein paar Prozentpunkte zu viel. Und somit ist diesen jungen Leuten ihre Zukunft in Europa, man muss es heute wohl so sagen, verbaut worden. Das wird dazu führen, dass es sicherlich noch 2 bis 3 Jahre massive Verhandlungen gibt. Wenn man das Beispiel Schweiz nimmt oder andere Nicht-EU-Länder, die dann sozusagen adaptiert wurden, da hat es teilweise dann ja Einzelverträge, bilateral, trilateral, keine Ahnung. Aber in jedem Fall, die Verhandlungen haben, glaube ich, locker 10 Jahre gedauert. Und da kann man sich vorstellen, was da auf uns zukommt.
Endlose Verhandlungen, die dann möglicherweise sogar zum Vorteil von England ausgehen könnten oder von Großbritannien ausgehen könnten.
Ja, gut. Weiß ich nicht. Nur was erst angesprochen wurde, das ist etwas, was auch Herr Professor Hengstbach angesprochen hat, was mir aus der Seele spricht. Ich habe das als Banker damals, ich war Anlageberater in den 80er, 90ern ja unmittelbar in meinem Beruf erlebt. Man nannte das damals Restliberalisierung. Man hat also Grenzen, Gesetze, die in den Erfahrungen nach 1929 mal irgendwo eingeführt wurden, hat man nach und nach außer Kraft gesetzt. Erst wollte man London ans Fell kommen und wollte London überholen aus Frankfurter Sicht. Dann hat man Luxemburg sozusagen angreifen wollen. Man wollte sich irgendwo positionieren. Die Deutschen wollten mit dieser Macht, die wir haben, wollten wir uns positionieren. Und das hat halt dazu geführt, dass dann die Dinge passiert sind, die im Crash 87, 90, 91 und speziell dann eben auch, was nach 2008 passiert ist, die Gier von einigen wenigen oder einer bestimmten Gruppe von Leuten hat dazu geführt, dass wir so massiv in eine Krise hineingeraten sind, die dann zulasten des Steuerzahlers behoben werden musste. Und dabei ist uns eins verloren gegangen. Und das ist die soziale Gerechtigkeit. Es gibt keine soziale Ausgewogenheit mehr. Und das ist das, was die Leute sehen, das sie wahrnehmen. Und wo sie den Glauben an Europa, trotz aller Vorteile, die auch viele Leute mit Sicherheit sehen werden, verloren haben und sagen, hey, ihr lasst uns doch ganz kalt lächelnd im Regen stehen. Hey, die Zocker an den Börsenplätzen dieser Welt sind doch schon wieder dabei. Eine Transaktionssteuer, die seit Jahren diskutiert wird, wird nicht eingeführt. Der Reichtum wächst ins Unermessliche. Wer die erste Milliarde zusammen hat, dann ist die zweite nicht fern. Und die kleinen Leute müssen gucken, wie sie klarkommen. Und das nagt an dem Gedanken. Das ist gar keine Frage.
Also dieselbe Meinung im Grunde, die Sie nochmal untermauert haben, wie Professor Friedhelm Hengstbach eben schon vertreten hat. Schönen Dank, Klaus Manal nach Ebersdorf bei Bremen. Harald Gieser aus Hamburg ist am Telefon.
Guten Abend.
Grüß Sie.
Letztlich kann ich dem Vorredner nur zustimmen. Ich meine, die EU wurde aus politischen Gründen und wirtschaftlichen Gründen erweitert. Übrigens schon in den 80er Jahren. Der Beitritt von Griechenland, Portugal, Spanien war nach dem Ende der dortigen Diktaturen. Und die sind immer noch Nettoempfänger. Und am Ende, nach dem Austritt von Großbritannien, wird als Nettozahler fast nur noch jetzt von der Zahlungsmenge auch Deutschland übrig bleiben. Es gibt zwar so Finnland, Schweden, aber das sind kleine Länder. Frankreich bekommt auch mehr und mehr wirtschaftliche Schwierigkeiten, Italien auch. Wer soll das Ganze zahlen? Das, was dann passieren wird, ist klar. Es wird sich auseinanderentwickeln. Es bleibt dann übrig, was allen nützt, das ist die Zollunion. Aber keine Sozialunion, was auch sinnlos ist. Ich meine, als Student habe ich in Wohngemeinschaften gelebt, da hat nicht einer dann die Miete für den anderen bezahlt, sondern das war so untergleichen. Man hat sich geholfen, aber eben vielleicht mal 50 D-Mark verdient, aber nur vorübergehend, aber nicht dauerhaft. Mhm.
Ja, vielen Dank, Karl Gieser aus Hamburg. Friedhelm Hengstbach als Wirtschaftswissenschaftler. Können wir denn diese Entwicklung, die jetzt von Ihnen, aber auch von einigen Hörern auch per E-Mail ja eben angedeutet worden ist, können wir die dann überhaupt nochmal zurückdrehen? Oder müssen wir jetzt sagen, okay, wir sind zu schnell vorangelaufen, wir haben Fehler gemacht an der einen oder anderen Stelle, wir haben die Menschen nicht mitgenommen, wir haben die EU entsozialisiert und stehen jetzt sozusagen vor einem Scherbenhaufen, bei dem es nur noch gilt, wegzukehren?
Also die Antwort auf den Brexit war ja in Bratislava so, wie Frau Merkel auch gesagt hat, keine großen Erklärungen und keine Vertragsänderungen. Und damit macht man eigentlich weiter wie bisher. Und das, glaube ich, kann auf die Dauer nicht gehen. Man wird sicher Korrekturen einführen, dann, und man kann einfach nicht auch darauf beharren, dass jetzt Regeln eingehalten werden. Wenn die Regeln falsch sind, wenn die fehlkonstruiert sind, dann nützt es auch nicht, dass man dauernd zum Beispiel darauf pocht, dass kein Land für ein anderes in Haftung genommen wird. Die Politiker, und das steht natürlich jetzt in dem Maastricht-Vertrag, dass die Schulden eines Landes von keinem anderen mitgetragen werden. Das wurde dauernd weitergeführt, aber es gibt beispielsweise jetzt in Italien wieder genau das, was man nicht mehr tun wollte, dass eine Bank, das heißt also die Pleite einer Bank, das heißt also auch der Konkurs der Gläubiger, dass die praktisch gerettet werden vom Staat. Und man hat die Regeln, dass sowas nicht vorkommen soll, aber man macht die Ausnahmen. Und das ist eigentlich, jetzt würde ich mal sagen, gegenüber dem, was die jungen europäischen Föderalisten erwarten, das würde ich eigentlich auch unterstützen. Wir brauchen klare Kompetenzen im politischen Bereich. Denn eine Wirtschaft ohne politischen Rahmen geht nicht. Es geht keine Finanzwirtschaft ohne entsprechende Regulation der Banken, der Versicherungen, der Finanzakteure. Deshalb geht es auch kein Zurück einfach zur Zollunion, zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Sowohl die Wirtschaftsgemeinschaft als auch die Währungsunion, auch der Binnenmarkt, war immer ein politisches Projekt. Deutschland sollte eingebunden werden, also die starke Wirtschaftskraft Deutschlands sollte eingebunden werden in einen europäischen Rahmen. Das galt für die Währung und das galt vorher auch für die Wirtschaft nach dem Krieg. Darüber müssen wir uns eigentlich mal verständigen. Es ist immer ein politisches Projekt gewesen. Eben wurde schön gesagt, die Südeuropäer sind gerade frisch aus der Diktatur herausgekommen. Warum sind sie aufgenommen worden? Weil sie Demokratie eigentlich erfahren sollten. Also politisch. Die Währungsunion nach der Vereinigung Deutschlands war gleichsam der Preis, den Deutschland für die Vereinigung gegenüber Frankreich, gegenüber England, in der Regel gegenüber Großbritannien zahlen musste. Und Kohl hat ihn bezahlt. Er wusste wohl auch, dass der Preis, dass es nicht umsonst sein würde. Und deshalb war es ja der große Vorteil für Deutschland. In der Währungsunion, die also gleichsam für verschiedene unterschiedlich strukturierte Länder, auch was die Wirtschaftskraft und die Arbeitslosigkeit und das Wirtschaftswachstum und all das angeht, wenn ein Zinssatz oder wenn eine Währung oder ein fester Wechselkurs für all diese Länder gelten soll, kann gar nichts anderes übrig bleiben, als Europa als Ganzes auch eine Sozialunion wird. Mhm. Und wenn die Frau die Kanzlerin sagt, Europa ist keine Sozialunion, dann irrt sie. Entweder lassen wir den Euro draufgehen, dann hat jedes Land wieder seine eigene Währung, dann können sie ihre eigene Wirtschaftspolitik machen. Aber wenn es eine Währung für alle gibt, mit unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken, dann geht es nur, dass also in einem föderalen System ein föderaler Ausgleich zustande kommt. Das ist für jedes Land so. In Deutschland gibt es den föderalen Ausgleich, Finanzausgleich. Und in Europa muss es auch diesen Ausgleich geben. Wenn die Politiker das nicht machen, durch eine Sozialpolitik, eine Steuerpolitik, dann macht es wie jetzt die Europäische Zentralbank. Die schafft den Transfer von reichen Ländern in die schwächeren Länder.
Okay. Livia Bremmel, als stellvertretende Landesvorsitzende der JEF, der Jungen Europäischen Föderalisten. Sie haben mir vor der Sendung noch mal erzählt, wie das eigentlich losgegangen ist mit Ihrer Vereinigung. Das war damals wirklich der Wunsch von jungen Menschen nach dem Krieg, die Grenzen aufzureißen, miteinander in Kontakt zu kommen. Man hat für gute Projekte europaweit schon gekämpft. Und da war ja von Wirtschaft erstmal noch gar nicht die Rede. Das war eine sehr emotionale Geschichte. Wo ist denn die Emotionalität aus Ihrer Sicht irgendwann verloren gegangen, dass wir jetzt heute, wie Herr Professor Hengsbach eben auch noch mal aufgeläutet hat, im Grunde nur mal über das Geld reden, über die gemeinsame Währungspolitik, die Unterschiede schafft, den Menschen das Gefühl gibt, dass sie eben nicht wichtig sind, dass man sie im Grunde ja auch ein Stück weit benutzt. Wo ist das verloren gegangen, dass wir eigentlich mal aus friedliebenden Gründen heraus sagen wollten, wir wollen als Europäer arbeiten?
Also wann genau das verloren gegangen ist, kann man wahrscheinlich schwer sagen. Ich denke, da haben viele, auch der Hörer vorhin, die 80er Jahre vielleicht schon ganz gut eingekreist als Zeitraum. Ich denke, dass es unmittelbar nach dem Krieg wahrscheinlich schon so war, dass innerhalb der noch relativ hohen Grenzen sich Wirtschaftsvertreter und Politiker als unsere Volksvertreter noch relativ auf Augenhöhe begegnet sind. Und dass dann im Zuge der der weltweiten Globalisierung, der Handlungsspielraum der Wirtschaftsvertreter immer angewachsen ist. Ja, und die haben quasi immer weniger Hürden zu überwinden gehabt, während aber die Volksvertreter und die Bevölkerung selbst natürlich immer noch weiterhin in den nationalen Grenzen doch stärker eingebunden war. Und das hat zumindest aus meiner Sicht schon zu einer Diskrepanz geführt und eben findet nicht mehr auf Augenhöhe statt. Und ich glaube, dass wir dieses Gleichgewicht am besten nur dadurch wiederherstellen, dass wir dem Primat der Politik auf europäischer Ebene wieder die Priorität einräumen, die es verdient, indem wir zum Beispiel, das ist ganz interessant, Herr Professor Hengsbach hat viele Sachen angesprochen, denen ich mich anschließe und die ich gerne ergänzen würde. Auch der Hörer hat vorhin gesagt, ständig würden Verträge missachtet, genau, und Hengsbach sagte auch, die Regeln werden nicht eingehalten. Das hat auch ganz strukturelle Ursachen in der Europäischen Union, so wie sie geschaffen wurde, weil beispielsweise der Hüter der Verträge ist ja eigentlich die Kommission. Die sollten darauf achten, dass sie eingehalten werden. Die wurden und werden bis heute weitestgehend eben kontrolliert von den zu kontrollierenden, den Regierungschefs. Das ist eigentlich ja absurd und sollte uns gar nicht verwundern, dass das nicht so richtig klappt. Deshalb fordern wir zum Beispiel als JEF, dass es das Prinzip der Spitzenkandidaten, wie es das bei der letzten Europawahl gab, auch weiterhin gibt. Und dass dadurch der Kommissionspräsident durch diese direkte politische Legitimation durch die Wähler auch stärkere Durchsetzungskraft hat und diese Regeln auch wirklich, dass sie eingehalten werden, durchsetzen kann. Außerdem brauchen wir, glaube ich, transnationale Parteienwahllisten, dass wir also wirklich, dass jeder, egal ob er jetzt in Brandenburg, in der Slowakei oder in Portugal lebt, die Möglichkeit hat, über das gleiche Wahlprogramm der gleichen Parteienfamilie zu diskutieren, sich auszutauschen, seine Entscheidung zu treffen und die politische Debatte in Europa auch nicht mehr nur entlang nationaler Grenzen, wie sie es jetzt ja immer noch tut, sondern entlang inhaltlicher Grenzen, also bezogen auf Programme, auf Forderungen, auf Positionen geführt wird. Hm.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass das tatsächlich eintreten kann nach Ihren bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Also Oder ist das ein Wunschglaube, den man auch 2017 hinterherläuft und 2018 in derselben Ecke stitzt?
Naja, also die allgemeine Stimmung spricht natürlich eher dagegen und es ist immer schwieriger, sich überhaupt für Europa auszusprechen. Andererseits glaube ich, dass gerade in dieser Krise vielleicht auch eine Chance liegt, weil die Menschen zunehmend erkennen, dass dieser Zwischenzustand, in dem wir uns befinden, nämlich eben zwar eine weitestgehend globalisierte Wirtschaft auf europäischer Ebene, aber eben nicht eine globalisierte Politik, dass dieser Zwischenzustand so nicht funktioniert, nicht weitergehen kann und es muss sich was ändern. Jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt diese Wirtschaftsfreiheit wieder zurück, begrenzt es wieder auf den Nationalstaat, was ja viele der populistischen Parteien vorschlagen, was aber, glaube ich, meinem Gefühl nach das völlig Falsche wäre. Oder man macht genau das Gegenteil und versucht jetzt eben die politischen Einflussmöglichkeiten der Bürger zu stärken, sodass sie wirklich eine echte politische Legitimation auf europäischer Ebene schaffen, die eben unabhängig ist von den Nationalregierungen, die im Moment einfach die Macht in Europa haben, das aber geschickt zu vertuschen wissen, indem sie immer häufig die negativen Entwicklungen auf die europäische Ebene schieben, die sie eigentlich selbst kontrollieren.
Professor Hengsbach, der Abschied von Martin Schulz als EU-Parlamentspräsident, der war ja nun offensichtlich auch vorher schon ausgedealt, muss man ja an dieser Stelle nochmal sagen, auch das wieder in irgendwelchen Hinterzimmern, von denen ja immer gesagt wird, die wollen wir jetzt mal aufmachen, aber geklappt hat das ja scheinbar bisher noch nicht. Ist das eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass selbst ein von sich aus ja überzeugter Europäer, der immer wieder gesagt hat, ich kämpfe für Europa und der hat es ja auch in Teilen getan, er war ja sozusagen ein Stück weit das deutsche Gesicht Europas, dass der jetzt zurückgeht in die Bundesregierung, wahrscheinlich in die Bundesregierung und Außenminister wird. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass selbst so ein Mensch entweder an die eigene Karriere mehr denkt als an Europa oder sagt, ich bin von Europa mittlerweile auch desillusioniert und gehe doch lieber wieder in ein nationales Parlament zurück?
Also können Sie mich jetzt verstehen? Also ich hör jetzt Pfeiftöne und Ihre Stimme nur ganz leise. Aber wenn ich verständlich bin, dann kann ich das sagen.
Hier können Sie gut hören, ja.
Also Martin Schulz ist ja praktisch auch ausgebremst worden. Erstmal war die Diskussion, wird Juncker Präsident des Parlaments oder wird er Präsident oder Vorsitzender der Kommission oder Schulz? Die beiden, die standen ja zur Wahl. Und ich denke, was Frau Bremmel eben gesagt hat, diese Leute, die so dem Parlament ein Gesicht gegeben haben oder auch überhaupt dem zentralen Europa ein Gesicht gegeben haben, die wurden zum Europäischen Rat, also von den zu Kontrollierenden, ausgebremst. Insofern würde ich also Frau Bremmel total unterstützen, meiner Meinung auch. Es braucht erstmal ein Parlament, das von europäischen Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird. Und dieses Parlament muss praktisch die sogenannte Regierung, sagen wir die Kommission, aber die natürlich auch nicht so groß sein darf, wie es ist, aber sie müsste sowas wie eine Exekutive sein, wählen können. Und dann braucht es auch noch mal, was jetzt der Europäische Rat beansprucht, es braucht eine Staatenvertretung, ich würde sagen eine Länderkammer. Aber diese Länderkammer muss jetzt nicht wieder von den jeweiligen nationalen Regierungen zusammengesetzt werden, sondern die müsste eigentlich auch durch eine größere eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zustande kommen. Das wäre das Ideal. Aber dieses Ideal wollen ja gerade diejenigen, die jetzt zu sagen haben, also die Nationalregierenden wollen das nicht. Keine Vertragsänderung, keine großen Erklärungen, sondern gleichsam ein Weiter-so dieses Schlamassels, dieses europäischen Schlamassels. Und ich fürchte, dass im Augenblick in Europa, also in dieser Europäischen Union, gar nicht viel anderes möglich ist, als irgendwo Feuerchen zu löschen, beispielsweise jetzt den Brexit, den so lange, also mit so schweren Verhandlungen auch zu belasten, dass am Ende doch irgendein Kompromiss herauskommt. Also Europa hat viele Krisen erlebt. Die Politik des leeren Stuhls von de Gaulle damals und jetzt der Brexit und die Euro-Krise und die Krise der Staatsverschuldung und die Finanzkrise, all das zusammen lässt wahrscheinlich die Regierenden Scheu haben, radikale Veränderungen zu ergreifen, damit dieses Europa wirklich ein strukturelles Gesicht bekommt. Okay. Deshalb also irgendwie weiter wursteln, Kompromisse schließen und sich langsam so nach hin und her zu bewegen und versuchen, dass das Ganze nicht ganz auseinanderfällt.
Also eine radikale Reform steht offensichtlich 2017 nicht ins Haus. Nein, Friedrich Schuchardt aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schuchardt. Sie haben ein bisschen lange warten müssen, sorry dafür.
Das macht nichts. Ich bin ja ein Senior und habe Zeit ohne Ende.
Wir warten ja auch gemeinsam auf ein anderes Europa, da müssen wir uns auch noch ein bisschen in
die Geduld fassen. Ja, also meine schlimmste Befürchtung ist, dass wir in einem Jahr nicht mehr so friedlich miteinander hier reden können, weil im Herbst, im September bei der Bundestagswahl die nationale Rechte mit solch einer ungeheuren Zahl im Reichstag in Berlin sitzen wird, dass eine Regierungsform ohne diese Typen überhaupt kaum noch möglich ist. Das ist meine schlimmste Befürchtung. Ich habe da nur die Befürchtung. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber die Befürchtung ist einfach da. Dann möchte ich noch dazu sagen, wenn in Frankreich die Präsidentschaftswahlen vorbei sind, und da ist eben auch meine Befürchtung, dass Marine Le Pen Staatspräsident wird, in Italien Herr Grillo die Macht übernimmt, dann kann ich nur sagen, dann ist die Europäische Union Geschichte, da ist der Brexit ein Witz dagegen. Und meine Tochter und die Familie lebt seit 13 Jahren in England und ich habe gesagt, beeilt euch, einen britischen Pass zuzulegen, ehe es zu spät ist, denn hier in Deutschland geht es den Berg ab. Nur noch ein Beispiel, man sitzt auf Usedom in der Kleinbahn und fährt von A nach B, und möchte ein Ticket kaufen bei dem Schaffner. Und da brüllt der Schaffner laut und deutlich, wir sind hier in Deutschland, das heißt jetzt Fahrkarte. Die haben überhaupt keine Hemmung mehr, die Leute. Das mehr möchte ich dazu gar nicht mehr sagen. Das ist meine größte Sorge.
Das war auch ein schlimmes Beispiel, was Sie da gerade genannt haben. Ja.
Nachdem der Taz auch, also ist alles okay.
Herr Schuchardt, vielen Dank nach Hamburg. Hoffen wir, dass Ihre schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten. Wir haben ja auch noch eine E-Mail bekommen von Jean-Michel Pietri aus Saumur. Er schreibt, nein, Frau Le Pen hat keine Chance, im Mai an die Macht zu kommen. Unser Wahlsystem macht das schwer möglich. Aber bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2022, da kann es dann anders aussehen, falls der nächste Staatspräsident so wenig erfolgreich ist wie der jetzige. Ja, also das kommt direkt aus Frankreich, dieses E-Mail, und gibt uns möglicherweise, wenn das denn eintritt, was Jean-Michel Pietri geschrieben hat, noch mal eine kleine Karenzzeit von 5 Jahren, in denen dann aber hoffentlich endlich die Entscheidungen so getroffen werden, dass Menschen wieder mit Europa etwas anfangen können, und zwar Breite in der Breite. Heinz Severit aus Goslar am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Bisher wurde Europa ja immer als Friedensmacht dargestellt und meines Erachtens muss das kritisch hinterfragt werden. Man sollte mal einen Blick in das Weißbuch der Bundesregierung werfen. Dort wird mittelfristig eine EU-Armee unter deutscher Führung angedacht und gefordert, also Zugriff auf Atomwaffen. Und der Sinn dieser ganzen Sache ist wie eh und je die Eroberung von Rohstoffen, die Sicherung von Absatzmärkten und internationalen Handelswegen. Und es werden ja heute keine Kriege mehr um Elsass-Lothringen geführt, sondern es geht um die Rohstoffe der nächsten Jahrzehnte in der Auseinandersetzung um aufstrebende Länder wie China, Indien, also die sogenannten BRICS-Staaten, da in den nächsten Jahrzehnten sich die USA wohl als einzige Supermacht verabschieden werden. Und dieser Aspekt ist meines Erachtens vollkommen außer Acht gelassen worden, dass die EU keineswegs eine Friedensmacht ist, sondern die Kriege werden natürlich in der dritten Welt geführt, wie heute schon in Afghanistan. Da geht es um riesige Kupfervorkommen. In Niger und Mali, da geht es um Uran für die französischen Atomkraftwerke und so weiter.
Ja, geben wir doch diese Anmerkung mal weiter an Professor Friedheim-Hengsbach. Ist das auch etwas, was sich mit Ihren Forschungsergebnissen, mit Ihren Beobachtungen entdeckt, dass im Grunde möglicherweise Europa demnächst doch wieder sich eint, allerdings in einer recht zweifelhaften Art und Weise innerhalb einer Armee, die versucht, vielleicht doch in Ländern für sich zu werben, um es mal vorsichtig zu beschreiben, wo man dann möglicherweise auch wirtschaftliche Vorteile für Gesamteuropa erarbeiten kann? Oder ist das eine Sorge, die vielleicht doch ein bisschen an der Realität vorbeigeht?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich beobachte auch eine Tendenz, ich nenne es erstmal vorsichtiger, so eine Kriegsrhetorik oder so eine militärische Rhetorik. Denn es wird ja eigentlich auch bisher jedenfalls immer ein Aspekt ausgeklammert, dass die Fluchtbewegungen, die ja sicher dramatische Züge auch annehmen, die Reaktion auf das ist, was der Westen seit Jahren, Jahrzehnten, ja vielleicht auch seit dem letzten vergangenen Jahrhundert im Mittleren und Nahen Osten angerichtet hat. Also die berühmten Grenzziehungen, die an allen ethnischen oder Verbänden vorbeigehen, die einfach also das französische und englische Protektorat, könnte man sagen, also jedenfalls das Hoheitsgebiet der Engländer und der Briten und der Franzosen vor 100 Jahren festgelegt hat und eben alles durchkreuzt, was zum Beispiel die Kurden eigentlich erwarten oder die Armenier oder andere Gruppierungen. Und solange diese künstlichen Grenzen da aufrechterhalten sind, kann man dem IS ja überhaupt nicht vorwerfen, dass er diese Grenzziehung von Sykes-Picot damals einfach durchbricht. Und deshalb, Europa ist, hat versucht, sich herauszuhalten, aber jetzt, wo die US-Amerikaner sich aus dem europäischen Bereich, würde ich sagen, mehr oder weniger zurückziehen, und entsteht ein Vakuum, das muss irgendwie gefüllt werden. Auch durch Europa muss es gefüllt werden, entweder durch eine friedensorientierte Politik oder durch die Teilnahme an den Kriegen, die rund um Europa tatsächlich auch berühren. Und ich fürchte auch, dass also ein Großteil der Interventionen in Afrika beispielsweise entweder dazu dienen, dass die Flüchtlinge von Deutschland und Europa ferngehalten werden oder dass praktisch auch da die entsprechenden Ressourcen für Europa zugänglich gemacht werden.
Livia Bremmel, als stellvertretende Landesvorsitzende der JEF, der Jungen Europäischen Föderalisten, wäre das nicht ein erstes Zeichen dafür, dass dieses ursprünglich als Friedensprojekt gedachte Europa dann endgültig gescheitert ist, zumindest moralisch endgültig gescheitert ist, wenn man plötzlich sagt, okay, wir werden jetzt sozusagen weltweit als Friedensrichter, Friedensstifter mit zweifelhaften Mitteln aktiv?
Also das ist sicherlich eine sehr politische Frage. Mein Verein ist sehr politisch, aber überparteilich. Uns geht es wirklich um die Strukturen der Europäischen Union. Und eigentlich ist genau das, was auch der Hörer gerade gut erklärt hat, seine persönliche Kritik an einer ganz konkreten politischen Entscheidung innerhalb der Europäischen Union. das ist eigentlich das beste Argument dafür, die Entscheidungsstrukturen in der Europäischen Union zu verändern, weil nur dann wir als Bürger überhaupt die Möglichkeit haben, mitzureden, zu diskutieren und dann hoffentlich unsere Ansichten und unsere Forderungen irgendwie miteinander vereinbart werden und Eingang in die Politik bekommen. Also es gibt in der Europäischen Union, so wie in jedem Nationalstaat, eben verschiedenste politische Gruppen mit verschiedensten politischen Zielen, die miteinander ringen müssen und diskutieren müssen. Und in der Europäischen Union gibt es im Moment aus meiner Sicht noch nicht das Forum dafür. Es ist sehr viel intransparent, die Entscheidung gerade im Europäischen Rat, auch Gesetze, die ja auch außenpolitische Bereiche betreffen, können eben zum Beispiel vom Parlament gar nicht vorgeschlagen werden. Das hat gar kein Vorschlagsrecht für Gesetze, also eigentlich für ein Parlament ein Unding. Also all diese strukturellen Schwächen der Europäischen Union sind sicher auch ein Grund dafür, dass dann eben auch politische Entscheidungen getroffen werden, mit denen sich die Bürger nicht identifizieren können oder viele.
Aber für Sie als junger Mensch wäre eine gemeinsame Außenpolitik möglicherweise unterstützt durch eine gemeinsame Armee, wenn wir sie jetzt mal so nennen, Interventionsarmee, wie auch immer, wäre das ein positives Zeichen, weil dann endlich mal eine klare Struktur da wäre, die auch für Gesamteuropa sprechen und möglicherweise dann auch handeln würde? Oder wäre das aus Ihrer Sicht, wo Sie ja nun aus einer Vereinigung kommen, die eher friedensorientiert war oder ist, wäre das dann ein fataler Rückschritt?
Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, Strukturen zusammenzulegen, anstatt sie doppelt zu führen. Zumal, wenn man sich eine gemeinsame europäische Außenpolitik wünschte und es gäbe eine wirkliche europäische Regierung, die eben in bestimmten Politikfeldern auch die Legitimation besitzt, Entscheidungen selbstständig zu treffen, dann müsste natürlich,
Frau Bremmel, das ist aber genau, also ich meine charakteristisch, da kommen wir ins Stocken, ins Stolpern. Wir können nämlich nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt also eine Kommission, die gleichsam so eine Art Exekutive ist. Wir schaffen ein Parlament, das praktisch von den Bürgerinnen in Europa und Bürgern in Europa gewählt wird. Und wir schaffen eine Ländervertretung, also eine Staatenvertretung, wie Sie sagen. Die, zum Beispiel das, was in der Ukraine läuft, das ist so verflochten mit den Vorstellungen einer Europäischen Union, die sich nach Osten hin erweitert vielleicht. Ne? Oder was in Syrien passiert, das ist so auch verflochten mit dem, wo die Bundeswehr mit ihren untauglichen Tornados da nicht über die Bäume, sondern also in einer Höhe fliegt, wo die Aufnahmen, die sie machen, überhaupt keinen Wert mehr haben. Also ich glaube, dass diese Krisensituation oder dieses Bündel von Krisen, in der die Europäische Union ist, ist derart komplex, dass man nicht an einer Ecke gleich irgendwie zupfen kann und sagen, das müssen wir jetzt machen. Wir müssen erstmal intern alles schön klären und dann kommt es. Denn der Bundestag könnte ja die Einsätze in Mali oder die Tornados da in der Türkei, die könnte der ja praktisch einfach nicht beschließen. Ne? Das macht er aber, weil, Sie können sagen, das liegt daran, weil die nationalen Regierungen und die nationalen Parlamente immer noch mehr Macht haben als die supranationale Institution. Und das Ganze nicht kontrolliert ist von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber die deutschen Bürgerinnen und Bürger durch die Parteien, die sie gewählt haben im Bundestag, ja, unterstützen ja doch zumindest mal das, was die Große Koalition gegenwärtig an miserablen Produkten liefert. Ne?
Okay, das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen, das mit den miserablen Produkten. Das ist ja persönliche Meinung von Professor Hengsbach. Bernhard Schletter aus Berlin am Telefon, guten Abend.
Ja, Abend in die Runde. Ich sehe sehr schwarz für dieses oder für die nächste Legislaturperiode. Also mit Europa hat noch nie so richtig funktioniert. Jeder sieht zu, wie er den anderen über den Tisch ziehen kann. Schon seit 1957. Also da war kein Wille erkennen, wirklich, so wie es Churchill mal gefordert hatte, auf Richtung Vereinigte Staaten von Europa. Was dringend notwendig gewesen wäre, nicht? Aber da hat sich nicht ein Millimeter in diese Richtung bewegt. Ja, und was Deutschland anbetrifft, es wird also so gehen wie ringsrum Frankreich, Österreich, in gewisser Modifikation auch Polen und Ungarn. Wir sind jetzt umgeben von rechtsradikalen Regimen, beziehungsweise Regimen, die sich in diese Richtung umrichten. Und in Deutschland nicht, da kommt die AfD in den nächsten Bundestag, vielleicht die FDP mit. Und da wird auch unter anderem dann der Atomausstieg wieder rückgängig gemacht. Wir haben eine radioaktive Mehrheit im Parlament dann. Und dann geht das so ratzbatz wie 2009 über der Atomausstieg gekippt.
Mhm. Ich muss nochmal unterbrechen, Sie haben jetzt aber nicht die FDP gerade als rechtsradikal bezeichnet, oder?
Nee, aber als Atompartei.
Okay, ja, alles klar.
Als Atompartei, okay. Also da sind Sie sich alle einig, die Atomlobby, die scharren überall schon mit den Hufen in allen Parteien, ob CDU, große Teile der SPD, ganz vereinzelt sogar bei den Grünen und die AfD sowieso, nicht? Also da
wären wir dann aber wieder auf europäischer Linie, denn wir sind mit unserem
Energiepolitik. Das ist dann, alle sind sie sich einig, wenn es um schlimme Sachen geht, da sind sie sich alle einig.
Okay, schönen Dank nach Berlin an Bernhard Schletter. Ralf Lehnert aus Kiel, guten Abend.
Ja, schönen Abend. Meines Erachtens ernten wir jetzt die Früchte, die die EU jahrelang, also als eigentlich zu einer absoluten Fehlkonstruktion hat werden lassen. Denn ich für mich habe immer schon moniert, dass die EU ein Flickenteppich war, ein Flickenteppich aus verschiedensten Abmachungen, Abkommen und Verträgen. Und es hieß immer Annäherung unterschiedliche Verträge oder aus unterschiedlichen Standpunkten. Und genau das ist uns letzten Endes oder fällt uns jetzt auf die Füße, weil das Gegenmodell davon wäre gewesen, wenn ihr mitmachen wollt, dann komplett. Und dann mit allem, was dazu gehört, mit Schengen und mit Euro oder was auch immer. Und im Grunde genommen war das ja die Vorstufe genau zu den Nationalismen, die dann später ausgebrochen ist, die wir jetzt sehen und die jetzt eben überhand nehmen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn man sagt, Europa oder vor allem in Brüssel ist ein Abschiebebahnhof für entsprechende Politiker, nationale Politiker, dann wird das immer als tumber Witz hingestellt oder sagen wir mal als auch politisch sehr unkorrekt. Aber wenn ich heute wieder im Spiegel einiges über Herrn Oettinger las, ich meine, es tut mir ja fast leid, das zu lesen. Aber es ist ja ganz signifikant für das, was wir hier an Praxis in Deutschland vorfinden. Seit Herrn, wie hieß er von der FDP noch schnell mal, Bangemann. Martin Bangemann, war das eigentlich völlig klar, dass hier eine gewisse Unterqualifizierung in Deutschland oder eine Unliebsamkeit in Deutschland dazu reichte, sehr in ihren Parteien alteingesessene Politiker dann eben nach Brüssel zu verschieben. Es ist einfach eine Praxis, die sich nicht ableugnen lässt.
Macht Ihnen denn nicht der Schritt von David McAllister ein bisschen Mut? Der wurde ja in Deutschland durchaus als einer der kommenden Politiker gehandelt und ist jetzt voller Überzeugung nach Europa gegangen oder hat gesagt, ich setze mich vor Europa ein. Ist das nicht vielleicht doch ein Zeichen, was ein bisschen in eine andere Richtung geht und Hoffnung machen könnte?
Mir macht gar nichts Mut. Mir macht gar nichts Mut momentan, weil ich auch gleichzeitig sehe, dass Herr Juncker und seine Kommission während der größten Krisenzeit, die EU jemals erlebt hat, sich im Grunde genommen weggeduckt hat. Es war von seiner Seite eigentlich nichts, keine Impulse, keine Lösungsimpulse, eine europäische Führung erkennbar. Und im Gegenteil, er hat sogar noch wirklich so unsensible Fehler begangen dort. Ich denke jetzt an TTIP CETA. Mhm. Dass man sich fragen muss, liest er auch mal Zeitungen? Sieht er denn nicht, von welcher Gefahr wir im Augenblick bedroht werden, sprich von rechts und von ultrarechts und so weiter? Und ich sehe auch nicht mehr, erklären Sie mir bitte, wieso man auf der einen Seite Herrn Orban oder die Peace und so weiter, wieso man die nach wie vor in der EU lässt und sie als völlig normale, gleichberechtigte Mitglieder, auch wenn da schon Anmahnungen Richtung Polen gegangen sind, ansieht, während man auf der gleichen Seite permanent die Türkei kritisiert, den Niedergang der Demokratie, die Unfreiheit der Presse und so weiter und so weiter. Wie bekommt man das Ganze noch zusammen?
Widersprüche über sich, ja.
Es ist einfach irre momentan.
Okay.
Wenn ich an die EU denke, tut es mir einfach nur leid.
Herr Lehnert, das sind traurige Worte, aber ja nicht die einzigen, die wir heute in diese Richtung gehört haben. Robert Schmiede aus Göttingen noch am Telefon.
Guten Abend und frohes neues Jahr in die Runde.
Ja, gleichfalls, danke.
Bitte. Ich habe vorhin bei Ihrer Kollegin gesagt, wenn ich an EU denke, fallen mir spontan zwei Verbesserungen für die Bürger ein. Einmal die Mobilfunk-Roaming-Gebühren, was A, nur Leuten nutzt, die im Grenzgebiet zu anderen Mobilfunknetzen leben, also nationale Grenzen. Und zweitens hat Shakespeare auch ein Stück über die EU geschrieben.
Und?
Much ado about nothing. Viel Lärm um nichts.
Also Sie halten im Grunde die ganzen Diskussionen für überflüssig, weil Sie sagen, EU ist gar nicht so wichtig, wie man sie nimmt. Richtig?
Ja, wir haben so wenig Zeit. Ich hätte lieber gerne mit
okay.
Ihnen 50 Minuten eher diskutiert. Um ganz kurz zu sagen, ich finde, die EU ist eine UI der Großunternehmen und das finde ich schade. Weil die EU, wenn es sinnvoll wäre, würde es mehr für die kleinen Leute machen.
Okay.
Punkt aus.
Okay, das war ja im Grunde ein Stück weit auch unser Eingangsstatement von Herrn Professor Hengsbank heute, dass es im Grunde die EU die Menschen unterwegs verloren hat. Jetzt haben wir 5 Minuten vor 10, haben eigentlich ein relativ düsteres Bild gezeichnet der EU 2017, dass Reformen nötig sind. Das wird ja nun schon seit mehreren Jahren diskutiert. Ob sie in diesem Jahr kommen, wurde mehrfach angezweifelt. Wir haben noch eine E-Mail, die möchte ich noch kurz vorlesen, von Peter Freudenthal aus Hamburg. Der schreibt unter anderem: Niemals ist Europa als Kulturraum in den Reden der Politiker aufgetaucht. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl wird nicht gestärkt. Wirtschaftswachstum als Sinngebung reicht aber nicht. Das ist im Grunde ja fast die Zusammenfassung der Sendung, die wir heute gehabt haben. Wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir es hin, dass wir vielleicht 2017 nochmal zu einem Neuaufbruch für die EU machen, trotz dieser Tendenzen, die wir jetzt auch angesprochen haben, trotz dieser nationalistischen Tendenzen in verschiedenen Ländern? Und wir dürfen uns in Deutschland da auch nicht wegducken, denn bei uns gibt es ja auch erste Stimmen, die sagen, raus da. Livia Bremmel, stellvertretende Landesvorsitzende der JEF, der Jungen Europäischen Föderalisten. Was ist Ihr Wunsch für 2017, vielleicht auch Ihr Ziel für 2017? Was wollen Sie tun, damit 2017 ein besseres Jahr für die EU wird? Weiter werben für neue Institutionen oder für eine andere Form der Institution?
Ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, dieses Jahr die Krise, die jetzt wahrscheinlich auch in diesem Jahr, neuen Jahr 2017 nicht zu Ende sein wird, auch eine große Chance sein kann, die wir nutzen müssen. Und das müssen wir tun, glaube ich, indem wir sehr mutig und sehr, naja, auch ehrlich sind und die Probleme, die es eben gibt, sehr, sehr offen auch ansprechen und nicht nur zugeben auf Nachfrage, sondern auch selbst vortreten und sagen, das und das und das, das glauben wir, läuft falsch, das würden wir gern so oder so verändern. Und gerade auch in Bezug auf junge Menschen, um da vielleicht den Bogen nochmal zu spannen, es gibt natürlich gerade in Deutschland viele Menschen, die sehr profitieren, wie auch ein Hörer ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, wir in Deutschland profitieren sehr von der Europäischen Union, aber viele Jugendliche und junge Leute in Europa tun es nicht aktuell. Und wenn man jetzt zu Leuten, jungen Leuten geht, die in Kalabrien wohnen, die in der Wallonie wohnen, Brandenburg oder Andalusien, und denen sagt, dass Europa seit 60 Jahren keine Kriege gesehen hat und dass den mit irgendwelchen Wirtschaftsindizes kommt, dann kann das ganz schnell auch als zynische Arroganz verstanden werden. Und da wecken wir auf keinen Fall die Emotionen, die wir uns auch wünschen. Und wir müssen, glaube ich, ja, sehr differenziert über Europa sprechen und vielleicht auch aufhören, zwischen proeuropäisch und antieuropäisch so zu unterscheiden, weil ich glaube, dass es uns das nicht leichter macht, zu Lösungen zu kommen, weil es gibt eben nicht nur diese zwei Alternativen.
Professor Friedhelm Hengsbach, auch Ihnen noch die Frage, an Sie auch noch die Frage, was glauben Sie, was kann 2017 passieren, damit wirklich eine Umkehr stattfindet in Richtung EU wieder, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben.
Also ich sehe durchaus so einen Gezeitenwechsel, das ist ein bisschen optimistisch gesagt. Also der Binnenmarkt muss gleichsam eingerahmt werden durch die soziale Dimension, die in der Europäischen Union tatsächlich vorhanden ist und gestärkt werden muss. Zweitens, die Währungsunion braucht eine politische Koordination, denn allein der Finanzbereich muss reguliert werden politisch und nicht allein durch die EZB, sondern auch durch die entsprechenden Organe in der Europäischen Union. Und das Dritte ist, es braucht eine neue Balance zwischen den supranationalen Organen, also die jetzt so in Brüssel und Straßburg verankert sind, und den nationalen Interessen. Vor allen Dingen auch eine Balance zwischen den großen Ländern und den kleinen. Ich denke, die kleinen Länder sind zum Teil von der sogenannten Dominanz Deutschlands auch so ein bisschen nicht platt gemacht, aber ein bisschen niedergehalten worden.
Also muss Deutschland sich 2017 ein Stück weit zurücknehmen.
Ja.
Das Thema heute, die erste Redezeit des Jahres 2017. Brexit, Trump, Le Pen, was wird 2017 aus Europa? Wir haben zu Ende zumindest, glaube ich, schon noch ein paar Perspektiven gesehen, die vielleicht ein bisschen Mut machen. Ansonsten war es ja doch eher eine düstere Sendung, was Europa angeht. Wir danken Ihnen auf alle Fälle für die Teilnahme und danken auch Professor Friedhelm Hengsbach, Jesuit, Wirtschaftswissenschaftler, Sozialethiker am Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen und Olivia Bremmel, der stellvertretende Landesvorsitzende der JDF, der JEF, der Jungen Europäischen Föderalisten. Und Ihnen natürlich auch danken wir für die Teilnahme, für die rege Teilnahme heute an der Redezeit. Die Redaktion heute hatten Petra Lehnert und Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.